Wie bekomme ich meine Beschäftigten dazu, dass sie sich proaktiv einbringen? Und wieso sind negative Gefühle am Arbeitsplatz manchmal sogar gut? Darüber spreche ich heute mit Dr. Antje Schmidt. Damit herzlich willkommen zu New Work Meets Science. Ich bin Theresa und freue mich, dass ihr heute zuhört. Dr. Antje Schmidt ist promovierte und habilitierte Psychologin. Nach Stationen unter anderem in Göttingen, Gießen und Lüneburg lehrt und forscht sie mittlerweile an der Universität in Groningen im Bereich Organisationspsychologie. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie wir gut mit negativen Ereignissen und Veränderungen am Arbeitsplatz umgehen und dabei unser Wohlbefinden erhalten können. Wenn sie gerade nicht im Vorlesungssaal steht oder Studien durchführt, verbringt Antje gerne Zeit in der Natur, mit ihrem Hund bei der Nasenarbeit und sammelt mit Leidenschaft Asterix und Obelix-Comics in verschiedenen Sprachen. Hallo Antje, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Theresa. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt.
Antje, jetzt muss ich zu Beginn erstmal fragen, was genau ist denn Nasenarbeit?
Nasenarbeit, Hunde, die eben sehr stark mit der Nase arbeiten oder gerne auch Dinge suchen beispielsweise, mit denen kann man ja ein Training absolvieren, dass man ihnen beibringt, zum Beispiel verschiedene Gegenstände aufzuspüren oder in unserem Fall beispielsweise mit Gerüchen zu arbeiten. Also die lernen dann im Prinzip, dass sie in unserem Fall Vanilleduft suchen. Mhm. Und dann auf Kommando und in der Regel auch mit großer Freude die Vanille dann aufspüren können.
Ja. Sehr cool, das klingt sehr witzig.
Ja, ist super spannend, wie kooperativ die Hunde dann sein können und auch wie schnell die lernen. Und es macht großen Spaß.
Sehr cool, spannend. Antje, du beschäftigst dich in der Forschung ja sehr viel mit Proaktivität, mit Beschäftigten, die Veränderungen eigenständig vorantreiben, sich einbringen, Dinge auch mal in Frage stellen und das Team aktiv vorwärts bringen wollen. Würdest du sagen, das ist in der heutigen Arbeitswelt ein Must-Have, also etwas, das Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf jeden Fall mitbringen sollten, wenn ich mit meinem Unternehmen erfolgreich sein will?
Ja, vielleicht kann ich da auch kurz nochmal auf die Merkmale von proaktivem Handeln eingehen, weil in der Forschung definieren wir proaktives Handeln im Rahmen von drei zentralen Dimensionen. Das ist einmal das selbststartende Handeln, dass ich eben von eigener Initiative ergreife und dann eben nicht warte, bis andere mir mitteilen, was ich zu tun habe, sondern eben relativ schnell auch von mir aus ins Handeln komme, dann ist es eben ein zukunftsorientiertes Handeln. Das heißt, ich überlege mir langfristig oder antizipiere, was sind zukünftige Herausforderungen in meiner Arbeitswelt, was sind aber auch vielleicht Chancen, die sich ergeben können und kann ich schon in der Gegenwart dafür sorgen, dass ich im Prinzip positiven Ausgang habe, also solche Herausforderungen annehmen kann und mich schon dahin bewegen kann oder vielleicht auch schon Prävention betreiben kann, um möglicherweise Bedrohungen, die sich für mich als Arbeitnehmer oder als Unternehmer ergeben, vermeiden kann. Und zusätzlich ist es eben auch veränderungsorientiert. Das heißt, in der Regel möchte ich auch zu einer Verbesserung meiner Situation oder der Situation meiner Organisation, meines Teams beitragen. Und proaktives Handeln bezieht sich oder kann sich beziehen einmal auf das größere Umfeld, also wie gesagt, das Team, in dem man arbeitet, die Organisation kann sich aber eben auch auf das Selbst beziehen. Beispielsweise gibt es das proaktive Karriereverhalten oder berufliche Verhalten, wo man dann für sich überlegt, okay, was möchte ich in Zukunft erreichen, wo möchte ich hin? Welche Schritte muss ich dafür gehen, um dann eben dieses Ziel zukünftig erreicht zu haben? Also das wäre der Fokus auf das Selbst im Prinzip. Genau. Und untersucht hat man das eben in der Forschung sehr häufig im Kontext von Vorschlagswesen, dass, wie du auch sagtest, Mitarbeitende Vorschläge machen, wie man die Arbeitsumgebung beispielsweise besser gestalten kann oder wenn beispielsweise Technik eingeführt wurde und das läuft nicht so richtig gut, dass man dann auch proaktiv, also aus eigener Initiative beispielsweise auf den Vorgesetzten zugeht und andeutet, hier müsste es vielleicht eine Veränderung geben, ich habe da eine Idee. In der kürzlichen Vergangenheit wurde auch das Konzept des Jobcrafting relativ häufig fokussiert. Das bedeutet eher, dass man so für sich überlegt, wie kann ich denn meinen Arbeitsplatz so gestalten, dass er relativ gut auch in Einklang kommt mit meinen Interessen, mit meinen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Beispielsweise, dass ich, wenn ich merke, ich kann sehr gut in Gremien mitarbeiten, ich bin da sehr aktiv motiviert, dass ich mir dann zum Beispiel eben solche Zusatzaufgaben suche, um meine Herausforderungen in der Arbeit zu erhöhen. Das wäre ein Fokus von Jobcrafting. Und das ist dieses proaktive Handeln im Allgemeinen ist in der heutigen Arbeitszeit relativ wichtig geworden, die ja gekennzeichnet ist dadurch, dass es sehr viel mehr Dynamik, Flexibilität gibt. In Unternehmen ist mehr auch so Konkurrenzdruck und so das Schlagwort Innovation ist wichtig. Mhm. Man muss relativ schnell auf kurzfristige Veränderungen reagieren können. Oder auch Projektarbeit wird zunehmend wichtiger anstelle von sehr starren Vorgaben in der Arbeit. Und zusätzlich ändert sich oder hat sich eben auch so die beruflichen Arbeitsverläufe, die haben sich verändert oder die beruflichen Karriereverläufe so dass man da eben auch viel in der Regel eine kürzere Zeit bei einem Unternehmen verbringt und da eben auch mehr Wechsel hat. Also auch da ist mehr Dynamik sozusagen eingekehrt. Und in solchen Situationen, wo es weniger Vorgaben gibt, wo es mehr Freiheiten gibt, wird proaktives Handeln aus eigenem Antrieb heraus eben auch wichtiger. Und die Forschung zeigt eben relativ großen Teil, dass das Zeigen von proaktivem Handeln eben auch positiv korreliert ist, zumindest mit beruflichen Leistungsparametern und auch positive Effekte sich für die Organisation ergeben, weil man dadurch eben auch seine eigene Arbeit auch mitgestalten kann zu einem gewissen Grad und dadurch die Arbeit für einen selbst eben auch interessanter gestaltet werden kann, kontrollierbarer. Es gibt auch Interventionsstudien beispielsweise bei Arbeitssuchenden, die zeigen, dass Arbeitssuchende, die eben einen hohen Grad an proaktivem Handeln zeigen, dann auch schneller wieder in einen Job finden. Also da gibt es relativ gute Befunde für positive Zusammenhänge, positive Ausgänge. Aber in den letzten Jahren hat man dann auch zunehmend sich darauf fokussiert, was sind denn möglicherweise negative Konsequenzen. Und da finden sich in der Regel so zwei Bereiche, wo man dann sagen kann, proaktives Handeln kann eben zum einen auch so zu Ressourcenverlusten führen, zu Überforderung, weil man mitunter relativ viel Energie und auch Zeit in ein solches eigeninitiatives Handeln investieren kann. Und da haben wir eben auch vor ein paar Jahren eine Studie mit Kollegen durchgeführt, in der wir ungefähr 300 Mitarbeitende über ein Jahr hinweg begleitet und befragt haben, um zu schauen, wie wirkt sich das eigentlich auf das Wohlbefinden, das emotionale Wohlbefinden und auch das motivationale Wohlbefinden von Mitarbeitenden aus, wenn die über einen gewissen Zeitraum hinweg im Prinzip eine Zunahme im proaktiven Handeln zeigen. Also uns ging es nicht so darum zu schauen, was sind denn Unterschiede zwischen Personen in ihrem proaktiven Handeln, sondern was passiert, wenn man beschließt, über einen gewissen Zeitraum mehr proaktives Handeln zu zeigen als zuvor. Und da sehen wir eben, dass sich mitunter negative Effekte auf das Wohlbefinden zeigen lassen, vor allen Dingen dann, wenn man in einem organisationalen Kontext arbeitet, in dem da relativ wenig Unterstützung für dieses proaktive Handeln besteht.
Auf diese Rahmenbedingungen und was muss man auch tun, damit das gut funktioniert und eben sich nicht negativ aufs Wohlbefinden auswirkt, möchte ich auch gleich nochmal mit dir gemeinsam genauer schauen, Antje. Aber das heißt, ich nehme jetzt schon mal mit, gerade in der heutigen Arbeitswelt, in der wir häufig schnell auf Veränderungen reagieren müssen, in denen für viele Unternehmen auch Innovationskraft und ständige Weiterentwicklung ja ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Es ist an sich schon wichtig, dass Mitarbeiter eben nicht nur das Minimum und Dienst nach Vorschrift machen, sondern sich eben auch proaktiv einbringen, einmal fürs Team, für die gemeinsamen Ziele, aber auch proaktiv drauf gucken, wie kann ich meine Tätigkeit im Sinne des Jobcrafting so gut gestalten, dass sie zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Kompetenzen passt. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, ja, es ist aber auch schon davon abhängig, wie ich bestimmte Rahmenbedingungen gestalte. Was würdest du denn sagen, welche Bedingungen braucht es überhaupt, damit sich Beschäftigte proaktiv einbringen? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja sicher zum Teil mit der Persönlichkeit zu tun hat und dass ich aber schon auch was über die Rahmenbedingungen in einer Organisation oder über die Arbeitsgestaltung an sich beeinflussen kann, oder?
Ja, in der Tat. Also zum einen finden sich Unterschiede zwischen Personen im Grad des proaktiven Handelns. Also es gibt manche Kollegen, die neigen tendenziell eher oder häufiger dazu, dieses Verhalten zu zeigen in der Arbeit, andere weniger. Und Persönlichkeitseigenschaften oder individuelle Faktoren sind beispielsweise solche Dinge wie so eine flexible Rollenorientierung, dass man die Stelle, die man einnimmt, auch als relativ flexibel und breit sieht. Also wenn man beispielsweise als Lehrer an einer Schule arbeitet, dass man ein relativ breites Verständnis dieser Lehrerrolle einnimmt und sagt, okay, mir ist eben auch wichtig, dass ich Eltern gut einbeziehe in meine Arbeit, dass ich die Schulleitung immer informiere, dass ich gewisse Einflüsse auch auf Kinder beispielsweise ausübe, also dass man da relativ flexibel und nicht so sehr starr in der eigenen Definition der Rolle ist, das hilft sicher. Dann eine starke Handlungsorientierung, also dass man auch wirklich überlegt, wie kann ich, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt, wenn es mal Barrieren gibt, wie kann ich dann trotzdem am Ball bleiben und für meine Ziele auch einstehen, also weil proaktives Handeln, ich denke, da kommen wir auch gleich noch drauf, wird ja von anderen nicht immer oder notwendigerweise als positiv betrachtet, so im sozialen Miteinander. Und dann ist es natürlich wichtig, auch eine gewisse Persistenz zu zeigen in diesem Verhalten, wenn man denkt, das ist ja wirklich was der Organisation oder dem Team wirklich zugutekommt letztlich. Mhm. Und dann ist so eine Handlungsorientierung, die eben meint, ich lasse mich nicht ermutigen, auch durch Barrieren, ist dann schon auch relevant. Und Fachwissen in einem bestimmten Bereich hilft schon auch oder ist eben auch ein wichtiger Faktor, also gerade wenn es um Vorschlagswesen geht, dass ich auch meine Initiative auch auf guten Argumenten, auf einer guten Informationsgrundlage machen kann. Dann ist es eben auch überzeugender und wird von Vorgesetzten beispielsweise auch eher angenommen. Aber gleichzeitig neben diesen sehr stabilen Persönlichkeitseigenschaften ist eben auch wichtig, dass man eine hohe Selbstwirksamkeit hat.
Science Snack. Was meint man in der Psychologie mit Selbstwirksamkeit? Selbstwirksamkeit bezieht sich auf das Vertrauen einer Person in ihre Fähigkeit, Aufgaben zu bewältigen und Ziele zu erreichen. Es beschreibt, wie stark jemand glaubt, Einfluss auf sein Leben und seine Umgebung nehmen zu können. Die eigene Selbstwirksamkeit hat einen Einfluss auf viele wichtige Dinge wie Motivation, Zielerreichung und psychische Gesundheit.
Also selbst eben auch der Überzeugung ist, ich kann das schaffen, ich kann hier meinen Vorschlag vorbringen, ich werde gehört und fühle mich damit auch wohl. Und in der Situation braucht man eben auch die notwendige Energie. Also die relativ positiv gestimmt sein, aber eben auch so einen Antrieb zu haben, das Verhalten auch durchsetzen zu können und eben auch eine gewisse Motivation. Also das ist auch, dass man dann feststellt, das ist etwas, ein Thema, das mir wichtig ist, das ist möglichst intrinsisch motiviert, also kommt von mir. Und dann ist man auch eben eher da, ist es eben auch eher so, dass man am Ball bleiben kann. Mhm. Ja, das sind so die individuellen Faktoren. Mhm. Und Umweltfaktoren sind, oder Kontextfaktoren sind im Wesentlichen das organisationale Klima, das hatte ich ja vorhin ganz kurz schon angesprochen. Also, dass man in einem Kontext arbeitet, in dem dieses Verhalten grundsätzlich auch unterstützt wird, in dem ein Klima der Eigeninitiative, wird es häufig genannt, herrscht, in dem andere mir auch zuhören und gerade auch Vorgesetzte offen sind für ein solches Verhalten. Da gibt es auch eine ganz interessante Studie, die zeigt eben, wenn Unternehmen beispielsweise neue Prozessinnovationen einführen möchten, dann hat es letztlich auch nur positive Auswirkungen auf die Organisation, wenn gleichzeitig ein solch hohes Eigeninitiative-Klima vorliegt, weil gerade solche neuen Innovationen, die eingeführt werden, ja relativ häufig auch noch Veränderungsbedarf haben oder angepasst werden müssen. Und gerade in solchen Situationen ist dann eben auch wichtig, dass die Organisation sich anhört, was Mitarbeitende dazu zu sagen haben und dann gemeinsam im Prinzip in diesem Prozess auch Dinge verbessert werden.
Mhm. Okay. Ja. Antje, du hattest jetzt gerade schon angedeutet, dass ich natürlich auch als Führungskraft einen gewissen Einfluss darauf habe, wie viel proaktives Handeln meine Beschäftigten zeigen. Was empfiehlt sich denn da? Also wie kann ich auch proaktives Handeln fördern?
Ja, also die Führungskraft hat einen wichtigen Einfluss zum einen auf die Arbeitsmerkmale, auf die Arbeitsgestaltung der Mitarbeiter, weil proaktives Handeln oder Eigeninitiative wird häufig als eine Form des proaktiven Handelns gesehen, wird eben eher gezeigt oder es braucht zumindest einen gewissen Grad auch an Flexibilität, an Handlungsspielraum. Also ich muss die Zeit haben und meine Arbeit muss mir im Prinzip auch zulassen, mir Gedanken zu machen über zukünftige Herausforderungen oder Bedrohungen und muss und dann eben auch die Flexibilität mir geben, mich einsetzen zu können. Gleichzeitig ist eine relativ eine komplexe Arbeitstätigkeit, die viele beispielsweise Problemlöseanforderungen enthält, die triggert eben auch so zur Eigeninitiative. Und wenn ich die Möglichkeit habe, in meiner Arbeit Verantwortung zu übernehmen, also auch so ein ganzheitliches Projekt beispielsweise bekomme, wo eben die Führungskraft klar macht, das ist jetzt dein Verantwortungsbereich und hier traue ich dir letztlich auch zu, dass du beispielsweise ein bestimmtes Projekt managst und fertigstellst und wenn man eine solche Rolle dann einnimmt und in der Rolle auch möglichst viel Handlungsspielraum zugestanden bekommt, ist das eben ein sehr wichtiger Boden sozusagen für proaktives Handeln. Also die Führungskraft muss eben schon auch Vertrauen haben und auch Zutrauen. Also eben auch so um diese Selbstwirksamkeit, die es ja eben dann auch braucht, um das Verhalten wirklich zu zeigen, auch so ein bisschen, um dem einen guten Boden zu geben.
Und ich kann mir vorstellen, dass es da sicher ja auch hilfreich ist, wenn ich es dann auch mal deutlich mache und explizit mache, wenn Dinge gut funktionieren, also auch die positiven Konsequenzen von proaktivem Handeln wirklich im Team auch zu teilen, ne, und zu zeigen, hey, es ist irgendwie gut für das Team als Ganzes, es bringt uns voran, wenn wir uns alle proaktiv verhalten.
Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich zentral. Letztlich dadurch bildet sich ja auch so ein solches Klima der Eigeninitiative, ne, in dem andere lernen, okay, hier ist es in Ordnung, auch Vorschläge zu machen, hier werde ich gehört.
Ja, absolut. Antje, wir bringen uns ja alle irgendwie selbst mit zur Arbeit. Also egal in welcher Rolle, ich bin, habe ich Werte, Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften, die mein Handeln beeinflussen. Und das kann natürlich auch im Arbeitskontext immer mal zur Reibung führen. Also wenn zum Beispiel ich als sehr gewissenhafte, strukturierte Person mit jemandem im Projekt zusammenarbeite, der eher impulsiv, kreativ ist. Und dieses Zusammenspiel, diese Dynamik von verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften hast du dir auch im Kontext von proaktivem Verhalten am Arbeitsplatz angeschaut. Und da kommen wir nämlich zum Initiativparadoxon, das du vorhin schon erwähnt hast. Das beschreibt, dass es gar nicht immer gut oder gewünscht ist, dass ich als Beschäftigte die Initiative ergreife, sondern dass es eben manchmal auch zu Konflikten oder negativen Beurteilungen durch meine Führungskraft führen kann, wenn ich proaktives Verhalten zeige. Wann ist es denn nicht gut oder erwünscht, dass ich mich proaktiv verhalte als Beschäftigte?
Ja, das finde ich auch einen ganz spannenden Bereich, weil ja in der Tat es so ist, dass man immer in Stellenausschreibungen beispielsweise sehr häufig liest, ja, wir suchen Mitarbeitende, die proaktiv sind und das eben als sehr gewünscht eben grundsätzlich ja auch dargestellt wird, aber in der Praxis sich nicht immer als günstig erweist. Und dann gibt es solche sozialpsychologischen Dynamiken, die da auch eine Rolle spielen, häufig oder in dem Fall, so haben wir das dann auch untersucht, in der Dynamik zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, weil man eben auch weiß, dass Führungskräfte dieses Verhalten nicht immer als positiv deuten, aber auch im Team ein solches Verhalten Einzelner zu Konflikten führen kann. Was vorherige Forschung schon zeigen konnte, ist, dass Persönlichkeitseigenschaften der Führungskraft und der Mitarbeiter eine Rolle spielen, beispielsweise Führungskräfte, die als relativ machtorientiert sich selbst beschreiben und solche, die eben auch eine relativ geringe Selbstwirksamkeit haben in ihrer Managementkompetenz, die sind weniger offen gegenüber oder tendenziell in einzelnen Studien weniger offen gegenüber solchen proaktiven Handeln ihrer Mitarbeiter, insbesondere dann, wenn die Mitarbeitenden eben auch ein relativ hohes Machtmotiv haben, weil dadurch eben ja zustande kommen kann oder so die Idee entstehen kann, das ist vielleicht jemand, der hier meine Machtposition angreifen möchte. Und mich vielleicht selbst in einem negativen Licht darstellen möchte. Und wir haben dann eine Studie durchgeführt, in der wir uns eine konkrete Persönlichkeitseigenschaft angeschaut haben, nämlich der Neurotizismus in Führungskräften oder geringe emotionale Stabilität, also ein hoher Neurotizismuswert sozusagen bedeutet, dass man relativ schwer auch mit stressigen Situationen umgehen kann, relativ schnell überfordert ist, aber auch zu so einer emotionalen Labilität neigt, also häufige Stimmungsschwankungen hat oder launisch charakterisiert wird.
Science Snack.
Moment, von welchen Eigenschaften reden wir hier? Persönlichkeit ist ein sehr komplexes Thema, weshalb sich die Psychologie hier mit Modellen annähert. Das am weitesten verbreitete Persönlichkeitsmodell ist das Big Five-Modell. Es geht von 5 Faktoren aus, auf denen sich alle Menschen zwischen 2 Extremen einordnen lassen. Diese sind Extraversion bzw. Geselligkeit, emotionale Stabilität, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für neue Erfahrungen. Durch Tests und Fragebögen kann man herausfinden, wie stark diese Persönlichkeitsfaktoren bei einer Person jeweils ausgeprägt sind, ob sie also zum Beispiel eher gewissenhaft oder eher nicht so gewissenhaft ist, eher offen für neue Erfahrungen oder eher nicht so offen für neue Erfahrungen.
Und wir haben dann angenommen, dass Führungskräfte, die eine solch relativ hohe solch hohen Neurotizismus aufweisen, dass die vielleicht weniger positiv reagieren auf das proaktive Handeln ihrer Mitarbeitenden. Und wir finden, dass das dann der Fall ist, wenn dieses proaktive Handeln gezeigt wird von solchen Mitarbeitenden, die tendenziell relativ wenig gewissenhaft sind in ihrem Alltag, also relativ wenig gründlich vorgehen oder Ja, oder und auch solche, die eben weniger verträglich sind. Mhm. Verträglich heißt weniger kooperativ, weniger auf das Teamwohl bedacht, sondern eher relativ egozentrisch. Das heißt, wenn proaktive Ideen beispielsweise generiert werden von Mitarbeitenden, die sich generell über solche Persönlichkeitseigenschaften beschreiben lassen, dass das dann eben von relativ neurotischen Führungskräften sozusagen als weniger willkommen wahrgenommen wird.
Okay. Was wäre denn da dann eine Empfehlung, wenn ich als Beschäftigte eigentlich den Wunsch habe und das Bedürfnis habe, mich proaktiv einzubringen, aber ich merke, das kommt irgendwie gar nicht so gut an bei meiner Führungskraft und ist nicht so gut gesehen. Was mache ich denn dann? Lasse ich es einfach?
Ja, grundsätzlich ist es eben schon so, dass wenn eine Kultur oder ein Klima in der Organisation so gar nicht unterstützend ist und man auch beispielsweise auf Seiten der Kollegen oder Kolleginnen da auch keinen bekommt, der sich vielleicht mit einem gemeinsam einsetzt für eine Idee, dann, und das zeigt eben die Studie, von der ich vorhin berichtet habe, ist es eben schon auch möglich, dass mich das proaktive Handeln sehr viel eigene Ressourcen kostet, sehr viel Energie kostet und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Organisation darauf nicht eingeht oder nicht positiv reagiert. Genau, aber grundsätzlich gibt es eben auch andere Faktoren, die das dann noch mit beeinflussen, weil es macht eben auch einen Unterschied, wie Forschung auch gezeigt hat, wie ich meine Ideen kommuniziere. Also ob ich beispielsweise sehr affektgeladen bin, weil ich mit einer bestimmten Situation unzufrieden bin und dann überlege, ja, wie kann ich das jetzt kundtun? Und dann ist es wichtig, hier auch Emotionen erstmal auch gut zu regulieren und sie dann eben in weniger affektgeladenen Zustand eben auch rüberzubringen. Das kann durchaus auch nochmal einen Unterschied machen, eventuell, wie das dann auch bei der Führungskraft ankommt.
Science Snack.
Während man im Alltag davon spricht, dass jemand etwas im Affekt getan hat, schauen wir in der Forschung etwas genauer hin. Hier beschreibt ein Affekt grundsätzlich eine Gemütsregung, die durch äußere Umstände oder innere Vorgänge ausgelöst wird und im Gegensatz zu einer Stimmung eher nicht so lange anhält und intensiver ist. Die PSI-Theorie von Julius Kuhl unterscheidet beispielsweise Affekte danach, ob sie positiv oder negativ und wie stark sie ausgeprägt sind. Dabei können auch ein positiver und negativer Effekt in ähnlicher Stärke gleichzeitig auftreten. Stellen wir uns vor, ein Kind wirft das mühsam vorbereitete Essen vom Tisch. Das kann negativen Affekt auslösen, wir ärgern uns vielleicht. Und gleichzeitig müssen wir vielleicht auch lachen und finden es lustig, wie das Kind die Schwerkraft kennenlernt.
Und grundsätzlich ist eben auch wichtig, dass ich Vorschläge mache oder Dinge einbringe, Eigeninitiativ, die nicht nur mein eigenes Befinden oder meine eigene Position da positiv beeinflussen, sondern dass ich eben auch das Team oder andere auch im Blick habe. Und man weiß eben auch, dass die Situation auch eine Rolle spielt. Also wann bringe ich denn, in welcher Situation bringe ich denn etwas hervor? Passt das gerade in dieser Woche oder ist es diese Woche einfach viel zu stressig für alle? Also gibt es vielleicht so ein gutes Momentum auch, wo die Führungskraft eventuell sich dann auch da eher sensitiver für ist oder nicht.
Ja. Okay, alles klar. Also das heißt, wir nehmen mit, so gut überlegen, wann und auf welche Art und Weise ich Ideen und Vorschläge einbringe. Gegebenenfalls überlegen, wo kann ich mir auch Verbündete holen und auch zu schauen, wie kann ich das transportieren, das klar ist, es geht mir nicht um Vorteile für mich selber, sondern um gemeinsame Ziele des Teams und der Organisation idealerweise. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, auch Emotionen spielen da natürlich eine Rolle. Und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen und ja, mit dir über Gefühle sprechen. Denn auch Veränderungen rufen bei uns Menschen natürlich Gefühle hervor, zum Beispiel Unsicherheit oder Frustration, wenn wir das Gefühl haben, nicht mitzukommen, abgehängt zu werden. Und ganz allgemein begleiten uns im Laufe eines Arbeitstags ja ganz unterschiedliche Emotionen. Wenn ich jetzt an so einen normalen Arbeitstag denke, passieren da ganz viele Dinge, die bei mir Emotionen auslösen. Stolz und Freude, wenn ich positives Feedback von einer Kundin bekomme, Ärger und Frustration, wenn die Technik mal nicht so will wie ich und so weiter. Und ich persönlich würde jetzt sagen, naja, es ist ja schön, wenn an einem Tag dann die positiven Emotionen überwiegen. Du schreibst allerdings, dass es sogar Vorteile haben kann, wenn ich auf der Arbeit mal negative Gefühle erfahre. Ich würde jetzt eigentlich erstmal denken, das ist ja eher was wir vermeiden wollen, soweit es geht. Sollten wir das wohl gar nicht immer?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil in der Tat ist es schon eben auch so, dass man sehr gerne positive Erfahrungen macht, positive Emotionen erlebt in der Arbeit. Das ist in jedem Fall so und das ist letztlich in der Wissenschaft, sagt man, das ist so ein bisschen so diese hedonistische Perspektive, also mit dem Ziel, sich gut zu fühlen. Es gibt aber auch andere Ansätze, die argumentieren dann eher über eine, so eine zielorientierte Perspektive, also ist nicht die Emotion vorteilhaft, die mir in dem Moment am besten zum Ziel führt. Und in dem Kontext wird dann eben manchmal auch argumentiert, auch negative Emotionen, die kurzfristig erlebt werden. Ich glaube, das ist hier auch nochmal wichtig zu sagen. Es geht nicht so darum, jemand, der über Situationen, über Tage hinweg sich negativ fühlt, das hat nicht notwendigerweise positive Konsequenzen, aber das kurzfristige Erleben im Sinne von, man hat bestimmte Ereignisse, traurige Ereignisse oder ärgerbezogene Ereignisse, die einen negativ gestimmt machen, die haben auch eine bestimmte Funktion und diese Funktion kann positiv sein, beispielsweise eine motivationale Funktion, die dann häufig angesprochen wird, dass negative Emotionen wie Ärger, die informieren mich ja, also die informieren mich an der Stelle darüber, okay, offensichtlich bin ich mit meiner Aufgabe beispielsweise noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Und das kann dann eben dazu führen, also das ist so eine Diskrepanz zwischen, wo wollte ich hin, was wollte ich erreichen und was habe ich dann geschafft. Das löst mitunter einzelne negative Emotionen aus und diese Diskrepanz kann mich eben dazu bewegen, in die Motivation zu kommen, also ins Handeln zu kommen, darüber, dass man sich dann überlegt, okay, es hat wohl nicht so geklappt, wie kann ich denn diesen Prozess besser planen, wie kann ich mich besser vorbereiten? Also das regt eben an, letztlich zur Selbstreflexion und zur möglicherweise auch Verbesserung der Selbstregulation. Und zusätzlich kann es auch soziale Funktionen, sozial positive Funktionen haben, wenn ich traurig bin im Arbeitskontext und das auch kundtue, dann ist es ja letztlich auch so ein Signal, möglicherweise an den Vorgesetzten, aber auch an Kollegen, dass hier Unterstützung benötigt wird. Und das kann eben auch letztlich auch so dem sozialen Klima auch beitragen. Also, dass man auch lernt im Team, es ist auch mal in Ordnung, auch negative Emotionen zu teilen. Und das lädt uns eben auch gegenseitig ein, so Unterstützung zu geben. Und gleichzeitig gibt es eben auch so solche negativen Emotionen wie Schuldgefühle. Auch die, das klingt vielleicht weniger naheliegend, aber auch die können ja so einen sozialen positiven Effekt haben, dass man sich so denkt, okay, ich habe jetzt dem Kollegen Unrecht getan, beispielsweise in einem Meeting. Entwickle ein bestimmtes Schuldgefühl und das hilft mir ja dann da auch dabei, vielleicht dieses Verhalten in Zukunft nicht wieder zu zeigen. Also in dem Sinne auch funktional.
Ich finde da auch zwei Dinge nochmal ganz besonders erwähnenswert bei dem, was du sagst, Antje, nämlich zum einen eben diese Erkenntnis, negative Emotionen dürfen auch durchaus ihren Platz im Arbeitskontext haben. Ich habe erst letzte Woche auch so einen relativ kritischen Beitrag gelesen zum Thema Feel-Good-Management und brauchen wir das eigentlich? Und da steckt ja auch so ein bisschen diese Haltung dahinter. Es muss immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein am Arbeitsplatz und muss es ja nicht. Und zu sehen, auch negative Emotionen haben, wenn sie zeitlich begrenzt sind, durchaus ihre Funktion, weil sie uns eben zeigen, hey, da laufen Dinge vielleicht noch nicht so, wie sie laufen sollten. Und wir müssen uns überlegen, wie machen wir es denn besser? Das ist, finde ich, der eine wichtige Punkt. Und das andere ja auch, wir können das lernen, damit gut umzugehen. Also so die eigenen Emotionen und auch die Emotionen im Team wahrzunehmen, zu reflektieren und dann gut zu regulieren. Das ist ja was man durchaus lernen kann. Ne? Also emotionale Kompetenz ist ja trainierbar. Und da auch zu sagen, wir erkennen das auch im Team an, dass das einen Platz haben darf und muss. Also dass wir auch mal drüber sprechen, was macht das gerade mit uns, welche Emotionen haben wir hier, ne? Dass Dinge auch mal auf den Tisch kommen und besprochen werden, ist, glaube ich, ganz wichtig, auch in der Entwicklung von einem Team.
Mhm. Genau, also die Emotionsregulation ist tatsächlich dabei der wichtige Punkt. Also dass negative Emotionen dann eben auch reguliert werden müssen, damit sie dann auch positive Konsequenzen haben. Also dass ich selbst auch gut damit umgehen kann.
Ja, und ich glaube, dafür ist diese Haltung halt wichtig, dass ich sage, es darf auch mal über negative Emotionen gesprochen werden. Ne? Jetzt sind ja Dinge wie Unsicherheit, Ambiguität oder Mehrdeutigkeit und auch die Notwendigkeit, ganz schnell häufig viele Informationen verarbeiten zu müssen, auch Dinge, die bei uns tendenziell eher negative Gefühle, ne, wie so das Gefühl von Überforderung auslösen können. Und gleichzeitig sind das aber eben auch Merkmale der neuen Arbeitswelt, ne, der VUCA-World, die gekennzeichnet ist durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Heißt es denn, die neue Arbeitswelt in Anführungszeichen ist eher nicht gut für uns? Oder können wir prinzipiell schon gut damit umgehen? Und wenn ja, wie?
Ja, also es gibt Forschung, auch relativ neue Befunde, die sich beispielsweise mit dem Umgang mit Veränderungen beziehen, also Veränderungen in der Arbeitswelt im Rahmen der Corona-Pandemie, dass beispielsweise Homeoffice eingeführt wurde, oder innerhalb von organisationalen Veränderungsprozessen, die Einführung neuer Technologie oder Ähnliches. Und da zeigt sich, dass im Durchschnitt zumindest der Großteil der Mitarbeiter relativ hohe Widerstandsfähigkeit, zumindest mittelfristig, zeigt. Also man findet dann häufig solche Verläufe, wenn man so längsschnittliche Studien sich anschaut, dass es zuerst mal relativ kurzfristig zu einem Einbruch auch von Wohlbefinden kommt, aufgrund ja größerer Unsicherheit. Man muss erst mal lernen, mit der Situation klarzukommen. Und nach einiger Zeit Mitarbeitende häufig, wenn es um Wohlbefinden geht, auf ihr Normallevel sozusagen zurückkommen. Also das gilt für einen Großteil der Mitarbeitenden, nicht notwendigerweise für bestimmte Subgruppen, die vielleicht schon vorbelastet sind, die Schwierigkeiten haben oder die tendenziell eben auch sich eher schwer tun mit neuen Veränderungen. Aber im Mittel findet sich eine relativ hohe Widerstandsfähigkeit. Das ist aber natürlich auch von der Situation, die Unsicherheit auslöst, abhängig.
Okay, du hattest jetzt ja auch gerade schon gesagt, ein Beispiel für so eine Veränderung im Unternehmen ist ja die Einführung neuer Technik, neuer Technologie. Und an diesem Beispiel würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen, wie kann man das denn jetzt konkret beeinflussen, wie gut wir auch mit Veränderungen zurechtkommen. Denn du hast ja gerade gesagt, es zeigt sich im Mittel, auch wenn es bei einer Veränderung häufig erstmal Gefühle von Unsicherheit gibt, kommen wir dann doch nach einer Zeit wieder relativ gut auf unser Ausgangsniveau an Wohlbefinden zurück. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das ja durchaus auch in eine positive oder negative Richtung beeinflussen kann als Organisation, wie gut Personen mit Veränderungen umgehen können. Und du hast dir dazu von vor ein paar Jahren mal das Thema Kommunikationsmedien ein bisschen genauer angeschaut und hast eine Studie dazu veröffentlicht, wie die Nutzung von Informations- und Kommunikationsmedien wie Smartphones, Tablets und so weiter sich auf unser Wohlbefinden auswirkt. Ich hatte da gleich so das Thema Technostress im Kopf, ne? Also ein Stress erleben durch die Nutzung moderner Kommunikationsmedien. Und seit der Veröffentlichung dieser Studie haben wir ja, wie du gerade schon gesagt hast, durch die Corona-Pandemie an vielen Stellen nochmal eine viel stärkere, höher frequente digitale Kommunikation erlebt. Was würdest du denn sagen mit Blick auf die Forschung? Macht uns das, überspitzt gesagt, krank? Oder ist das schon was wir gut handeln können, wenn wir eben bestimmte Dinge berücksichtigen?
Du hattest ja diesen Begriff Technostress angesprochen, den findet man ja relativ häufig in den Medien und der wird eben in dem Zusammenhang auch häufig gebraucht, um deutlich zu machen, was ist eigentlich die Wirkung von digitalen Medien auf die Gesundheit oder auch auf Arbeitsleistung von Mitarbeitenden. Und der Begriff ist so ein bisschen ungünstig, weil er ja schon impliziert, dass es dass digitale Medien einen negativen Effekt haben. Und also wir würden eher oder wir unterscheiden stärker zwischen dem Belastungsfaktor, also dem Stressor, und der Beanspruchung. Und das tut, also dem Resultat dieses Stressoren. Mhm. Und das tut dieser Technostressbegriff nicht. Daher ist er ein bisschen ungünstig, weil digitale Medien ja grundsätzlich erstmal Gefahren bürgen sozusagen oder Risiken damit verbunden sind, aber auch potenziell positive Seiten haben können. Und man muss sich dann eben fragen, was sind denn die möglichen Stressoren oder Risiken, die mit digitalen Medien einhergehen können? Das ist beispielsweise die Komplexität der Technik, also dass man eben Mühe hat, mit neuer, komplexer Technik umzugehen. Das ist aber auch möglicherweise die Unzuverlässigkeit, dass der PC nicht super läuft, dass Skype oder Zoom nicht funktioniert oder wie auch immer. Mhm. Und letztlich auch, und das wurde am meisten bisher auch untersucht, ist die so Omnipräsenz, dass wir Technik jederzeit um uns herum haben und nutzen können. Und eben das eben auch dazu führt, dass ich meine Technik am Arbeitsplatz und außerhalb der Arbeit im Prinzip für Arbeitszwecke einsetzen kann. Und in der Studie, die wir durchgeführt haben, haben wir uns mal anschauen wollen, was sind denn eigentlich positive und negative Ereignisse, die mit dieser Techniknutzung, mit neuen Informationsmedien einhergehen, um auch so ein bisschen so ein breiteres Bild aufzuziehen und nicht nur deutlich zu machen, es gibt nur negative Situationen. Und da haben wir das waren zwei Teilstudien, die wir durchgeführt haben. In der ersten Studie haben wir die Mitarbeitenden über mehrere Tage hinweg befragt nach Situationen in der Arbeit und außerhalb der Arbeit, in der sie neue Technik verwenden zu Arbeitszwecken und wie sie diese Situation wahrnehmen. Und da zeigt sich schon auch interessanterweise, dass es relativ viele positive Ereignisse mit neuer Technik gibt. Also dass mir beispielsweise in der Arbeit die Technik dabei hilft, während eines Meetings auch nochmal schnell E-Mails zu überprüfen, zu beantworten, oder dass sich Terminabstimmungen viel schneller organisieren lassen. Eine negative Situation sind dann eher, dass man unterbrochen wird durch Technik und vor allen Dingen außerhalb der Arbeitszeit, dass man angerufen wird von Vorgesetzten, dass man nochmal angeschrieben wird, dass man E-Mails beantwortet und so weiter. Und was aber interessant war, wenn man die Mitarbeitenden gefragt haben, was sind denn positive und negative Ereignisse mit neuen Medien oder mit digitalen Medien außerhalb der Arbeitszeit, dann sagen sie oder sagen einige, na, negativ war heute, dass ich noch Aufgaben fertigstellen musste. Also der Laptop, der Arbeitslaptop am Abend hat mir dabei geholfen, meine Arbeitsaufgaben noch fertigzustellen. Das wurde als negativ wahrgenommen. Gleichzeitig wurde es von anderen Personen als positiv wahrgenommen, wenn ich diese Aufgaben eben außerhalb meiner eigentlichen offiziellen Arbeitszeit eben noch ausführen konnte. Und das war ganz interessant, weil wir dann eben auch gefunden haben, dass auch diese positiven Ereignisse, also auch wenn man die Mehrarbeit sozusagen als positiv bewertet, weil man zum Beispiel aus eigenem Interesse heraus oder aus eigener, weil man das selbst als wichtig erachtet, da auch nochmal die eigenen Projekte vorantreiben möchte und so und deshalb eben auch nochmal zum Laptop am Abend greift. Auch das führt ja dazu, dass man weniger gut abschalten kann. Und auch dann kann die Schlafqualität beispielsweise darunter leiden, was eben dann dazu führt, dass man mit geringerer Vitalität am nächsten Morgen startet. Das heißt, auch wenn ich letztlich solche Situationen, in denen ich digitale Medien verwende, als positiv für mich wahrnehme, kann das eben letztlich über die Zeit hinweg zu negativen Konsequenzen führen. Und dann war das Interessante dabei, dass es dann ja offensichtlich nicht oder nicht notwendigerweise die Nutzung dieser digitalen Technik ist, die letztlich die negativen Effekte aufweist, sondern die Tatsache, dass ich durch die Nutzung letztlich ja meinen Arbeitstag erweitere. Und das hat natürlich auch wichtige Implikationen für die Umsetzung dann in Organisationen. Also übrigens haben dann auch Kollegen im letzten Jahr nochmal eine interessante Folgestudie durchgeführt, in der sie eben genau das auch zeigen konnten, dass Aufgaben, die nicht fertiggestellt wurden in der Arbeitszeit, praktisch als Trigger fungieren, um dann digitale Medien am Abend tendenziell häufiger zu gebrauchen, sodass die Nutzung von digitalen Medien eher als Reaktion auf bestimmte Arbeitsgegebenheiten, die ungünstig sind, folgte.
Okay.
Genau, und daraus lässt sich ableiten, zum einen, dass eben Führungskräfte hier auch nochmal genau gucken sollten, wie ist eigentlich Arbeit verteilt, ist Arbeit schaffbar, liegt es vielleicht eher am allgemeinen Arbeitspensum, dass eben digitale Medien mehr gebraucht werden, dass digitale Medien mehr gebraucht werden. Das müsste man dann eben auch als eigenes Thema letztlich auch im Team ansprechen. Das ist hier offensichtlich auch Schwierigkeiten mit dem Arbeitspensum beispielsweise gibt. Gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass man im Team sozusagen, dann eben auch Vereinbarungen trifft und Erwartungen klar kommuniziert. Also, dass man beispielsweise auch Zeiten vereinbart, wo man nicht möchte, dass Mitarbeitende erreichbar sind oder dass man eben auch nochmal betont, zu gewissen Zeiten erwarte ich nicht als Führungskraft, dass mir geantwortet wird. Ich sehe häufiger hier auch bei Kollegen so in der E-Mail ist dann auch schon der Text eingebaut, dass man kundtut, dass man nicht erwartet, dass eine direkte Antwort folgt zu Zeiten, in denen der offizielle Arbeitstag eben dann noch nicht mehr anhält. Gleichzeitig könnte man eben auch über technische Lösungen nachdenken. Es gibt ja in den E-Mail-Programmen dann auch die Möglichkeit, die E-Mail schon zu schreiben, aber sie noch nicht abzuschicken und das dann zu einer Zeit zu machen, wo die Mitarbeitenden dann auch offiziell wieder erreichbar sind. Also da ist eben, wie gesagt, auf der Ebene von Kommunikation, von Vereinbarungen, aber auch auf technischer Ebene sind da Möglichkeiten da. Mhm.
Ja. Das heißt, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, so diese hohe Flexibilität, die wir auch durch digitale Medien erlangen und diese ständige potenzielle Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, kann Nachteile haben oder negative Konsequenzen, muss es aber nicht unbedingt, wenn man es gut regelt. Und das heißt, zum einen, es ist wichtig, dass man im Team nochmal Kommunikationsleitlinien im Prinzip neu aushandelt. Also, dass man nochmal drüber spricht, was wollen wir denn jetzt für uns vereinbaren, wie das für uns gut funktioniert, weil es eben nicht den einen richtigen Weg gibt, glaube ich. Und das andere ist ja auch, dass es schon nochmal eine bestimmte Selbstmanagementfähigkeit im Prinzip auch erfordert. Also, dass man auch für sich selber reflektiert und gute Wege findet, was funktioniert denn für mich gut, ne? Weil du meintest ja vorhin, für manche ist es eben eher eine Belastung oder eine Beanspruchung, dass ich abends nochmal den Laptop irgendwie auspacke, weil ich mich vielleicht verpflichtet fühle. Und für manche kann es aber auch eher entlastend sein, zu wissen, ich mache das jetzt noch kurz und dann habe ich es aus dem Kopf. Also auch so die eigene Abgrenzungsfähigkeit im Prinzip zu stärken, spielt da ja, glaube ich, auch eine Rolle. Ne? Wir sprechen da ja auch oft von Detachment, also wie gut kann ich dann auch den Arbeitstag hinter mir lassen, auch wenn ich potenziell jetzt nochmal mein Handy auspacken könnte und in die E-Mails zu gucken. Und da so für sich selber auch Abgrenzungsstrategien zu finden, ist, glaube ich, was Wichtiges, was uns jetzt vor allem die letzten Jahre in der Corona-Pandemie nochmal gezeigt haben, wo es ja für einige Mitarbeiter schon schwierig war, bei dem Wechsel ins Homeoffice, ne, zu sagen, wo ziehe ich auch die Grenze zwischen Arbeitstag und dann Feierabend. Und das ist was Individuelles, wie stark ich diese Grenze eben auch brauche oder wie sehr das für mich vielleicht auch in Ordnung ist, wenn das verschwimmt.
Mhm. Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Mhm. Okay, jetzt sind wir ja eingestiegen in das Thema eigentlich mit dem großen Thema Veränderung und Umgang mit Unsicherheit und mit Komplexität. Was würdest du denn sagen, was kann ich denn als Unternehmen, als Führungskraft und aber auch als Individuum tun, damit solche Veränderungsprozesse gut funktionieren und ich eben diesen Einbruch im Wohlbefinden möglichst klein halte und schnell wieder auf mein Ausgangsniveau zurückkomme?
Ja, also es gibt bei Mitarbeitenden ja eben da auch wieder Persönlichkeitseigenschaften, die eine Rolle spielen. Also dass manche Personen sich eher auch regulieren können. Beispielsweise solche, die eine relativ hohe Selbstregulation mitbringen, dass sie eben auch bei Herausforderungen sich relativ schnell einen Plan machen, wie will ich das für mich schaffen, wie kriege ich das hin, wie kann ich für mich Ressourcen generieren, wie kann ich mir Unterstützung einholen. Da gibt es sicher Unterschiede und grundsätzlich eben gibt es Unterschiede auch zwischen Menschen, gibt es Unterschiede zwischen Individuen, wie bestimmte Situationen auch bewertet werden. Also für manche Mitarbeitende ist die Einführung neuer Technologie beispielsweise eine große Herausforderung. Und für andere wird es als Bedrohung bewertet, sodass sie eher dazu tendieren, sich zurückzuziehen. Und eben so diese Lernmöglichkeiten, die vielleicht die Einführung vom Neuen auch mit sich bringen kann, nicht so sehen. Mhm. Und gerade dann, wenn eben die Selbstregulation relativ schwach ist, also dass man Mühe hat, sich auch mit neuen Situationen dann auch da gut reinzukommen, auch dann ist eben gerade die Unterstützung auch seitens der Organisation wichtig, dass man hier signalisiert, es wird was Neues eingeführt, es gibt eine Veränderung, dass man zum einen dann gut darüber informiert. Das hat ja auch die Corona-Pandemie dann eben auch gezeigt, dass viel mehr kommuniziert wird, auch von Seiten der Führungskräfte beispielsweise, wie sich Dinge verändern werden, was Mitarbeitende erwarten können und das möglichst schon auch relativ frühzeitig und gleichzeitig auch signalisiert wird, hier ist eine gewisse Offenheit, dass dem einzelnen Mitarbeitenden auch zugehört wird, beispielsweise, wenn er mit Sorgen kommt oder wenn er mit Problemen kommt. Also ich denke, die Kommunikation ist eben, spielt hier auch eine wichtige Rolle und signalisieren, dass man eben auch bereit ist und offen ist für Kommunikation.
Ja, und ich glaube, das ist vor allem wichtig, um auch herauszufinden, woher kommen denn möglicherweise Widerstände? Ne? Also es ist ja nicht immer so und ich glaube, da muss man auch als Führungskraft ein bisschen aufpassen, dass Mitarbeiter halt einfach keinen Bock haben. Ne? Ich meine, dieser Haltung begegnen wir ja schon manchmal, auch wenn wir mit Führungskräften sprechen, die sich gerade in Veränderungsprozessen befinden. Ja, die haben halt keine Lust und die sperren sich irgendwie dagegen, aber zu hinterfragen, warum ist das denn so? Und dass es eben häufig nicht einfach aus Prinzip ist, weil ich jetzt halt einfach mal dagegen sein will, sondern dass hinter Widerstand ja oft auch einfach eine Unsicherheit steckt. Ich weiß nicht, was das für mich bedeutet, welche Konsequenzen das für mich hat. Oder mir fehlen vielleicht auch einfach Kompetenzen, um gut damit umzugehen. Ja. Das ist, glaube ich, was man einfach gut auf dem Schirm haben muss als Führungskraft, das nicht gleich abzutun, als die haben halt keine Lust. Sondern sich von dessen bewusst zu sein, das kann auch gute Gründe haben, dass eben zum Beispiel noch Fähigkeiten fehlen, um mit gewissen Veränderungen auch umzugehen und dass ich schauen muss, was brauchen denn vielleicht Beschäftigte auch einfach noch, um da gut mitgehen zu können.
Ja, ja.
Das ist da, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, für den man sich auch Zeit nehmen muss. Ne?
Genau, ja.
Genau, also es ist so, man kann halt nicht den Veränderungsschalter einmal umlegen und dann funktioniert alles, ne? Sondern das braucht auch einfach. Ja. Und man muss auch immer wieder, finde ich, drüber sprechen, so funktioniert das gerade für uns? Brauchen wir noch irgendwie was im Team, damit es besser klappt? Also diese Reflexionszeit sich auch einfach zu nehmen. Ja. Tatsächlich, Antje, bewegen wir uns damit auch schon auf das Ende unserer Folge zu. Und ich habe zum Abschluss für meine Gäste immer die zwei gleichen Fragen und ich bin schon sehr gespannt auf deine Antwort dazu. Zum einen würde mich interessieren, welches Buch, das du innerhalb der letzten Monate gelesen hast, ist dir denn in Erinnerung geblieben und warum?
Mein Kollege Hannes Zacher und eine Kollegin in Hamburg, Frau Lehmann-Willenbrock, die haben kürzlich ein Lehrbuch veröffentlicht. Das ist in englischer Sprache geschrieben, aber aus meiner Sicht auch nicht nur für Studierende relevant, sondern bietet eben auch eine gute Übersicht über alle möglichen Themen, mit denen sich die Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt, die auch eben so im praktischen Kontext eine gute Grundlage bieten können. Das nennt sich das Work Organizational and Business Psychology und ist ein Introductory Textbook. Mhm. Das kann ich eben empfehlen, weil es relativ kurz und knackig eben auf verschiedene Themenbereiche eingeht und sich sehr gut lesen lässt für Studierende, aber auch für Praktiker. Mhm. Und ich habe kürzlich mir auch noch mal das Buch zum Selbst- und Zeitmanagement von Martin Kleinmann und Cornelius König angeschaut. Mhm. Das ist schon vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Ich glaube 2008, bin mir gerade nicht sicher. Aber das ist eben auch sehr schön, weil es relativ viele praktische Tipps auch auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen und von theoretischen Modellen aufzeigt und auch Fallbeispiele aus der Praxis darstellt, wie man Selbst- und Zeitmanagement verbessern kann, einführen kann. Das ist auch ganz gut, ja.
Ja, super spannend. Vor allem, du meintest, es ist vielleicht schon ein bisschen länger her, dass das veröffentlicht wurde. Aber ich finde, gerade was Zeit- und Selbstmanagement angeht, ist es ja auch so, dass manche Dinge berechtigterweise schon seit langen Jahren immer wieder empfohlen werden und nicht aus der Mode kommen. Denn meine Zeit einzuplanen und meine Aufgaben zu priorisieren, das ist jetzt noch genauso wichtig, wie es halt vor 10 Jahren auch schon war.
Mhm. Ja, richtig.
Die zweite Frage, Antje, wenn du uns zum Ende einen New Work Hack oder einen Tipp für die neue Arbeitswelt noch mitgeben solltest, welcher wäre das?
Ja, also vielleicht auch zwei Tipps, die mir sehr spontan einfallen. Das eine ist, was ich schon auch wichtig finde, ist auch authentisch zu bleiben. Mhm. Also das hat sich ja auch so in den Studien zum proaktiven Handeln gezeigt, dass man möglichst eben auch Verhalten in der Arbeit zeigen sollte, das auch so den eigenen, so der eigenen Persönlichkeit entspricht, das eigentlich auch so dem entspricht, was mir als Person wichtig ist, weil man das eben viel besser auch zum Ausdruck bringen kann und sich eben so nicht in Rollen zwingen lässt, die einem einfach nicht, die für einen nicht passen. Mhm. Und ein anderer Tipp ist tatsächlich auch darauf zu hören, auf sich selbst zu hören. Was sind meine Ressourcen, was kann ich leisten, was kann ich einbringen und dann auch zum gewissen Grad eben auch in Situationen auch mal Nein sagen zu können. Das denke ich ist auch zentral, also dass man sich selbst da gut einschätzt.
Ganz wichtig, also gerade beim Thema immer stärkere Flexibilität, veränderte Anforderungen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich auch die Zeit dafür zu nehmen, so in die Selbstreflexion nochmal zu gehen und zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade mit meinen Ressourcen. Und auch zu deinem ersten Tipp mit dem authentisch bleiben, habe ich letzte noch ein ganz schönes Zitat gelesen. Always be yourself, unless yourself is an asshole. Zum Thema Authentizität. So kann man sagen.
Ja.
Gut. Antje, damit sind wir tatsächlich am Ende. Ich danke dir für das Gespräch. Wer sich noch weiter in die heutigen Themen vertiefen möchte, dem empfehle ich tatsächlich das Buch, das du vorhin schon nanntest. Ich habe auch mal reingeguckt und ihr habt da ja auch ein Kapitel zum Thema Motivation von dir und Hannes Zacher drin, das ich sehr spannend fand, nochmal zum Thema, das wir heute besprochen haben. Und es gibt auch einen bei Hochwefe veröffentlichten Band Arbeitsmotivation bei Mitarbeitern stärken von Antje, den ich da auch nochmal wärmstens empfehlen kann. Damit nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Antje, an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Theresa.
Das war New Work Meets Science. Für mehr Infos über New Work folgt BBO bei LinkedIn und Instagram oder besucht unsere Website auf www.blackboxopen.com. Moderation Theresa Fehn. Konzeption Theresa Fehn und Sarah Bergmann. Schnitt Simon Lenze. Marketing Luca Reichherzer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.